B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Einen wunderschönen guten Abend, sagt Wolfgang Schiller zur Redaktionskonferenz. Wir sitzen heute zu zweit hier in Köln. Thomas Ruscher ist neben mir.
Guten Abend.
Hat das Facebook und das Internet und die E-Mail-Adresse und den Twitter-Account im Blick.
Richtig.
Aber wir sind nicht alleine, sondern wir sind verbunden über das Telefon mit unseren Kollegen Armin Himmelrath und Britta Mersch in Bukarest. Guten Abend.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Wie viel Uhr ist es bei euch jetzt eigentlich schon?
Eine Stunde später, genau, also 7 Uhr.
Ihr harrt dort aus im großen Palast von Nicolae Ceausescu, diesem riesen, dem größten Gebäude der Welt wahrscheinlich?
Das zweitgrößte.
Das zweitgrößte, okay.
Das zweitgrößte Gebäude der Welt. 450.000 schlappe Quadratmeter kann man hier drin bewohnen, wenn man hier wohnen möchte.
Okay.
Ein Riesenteil, er hat das ja irgendwann in den, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, habe ich jetzt nicht geguckt, aber irgendwann in den 60er, 70er Jahre hier so mitten in die Stadt geklatscht, hat einen Teil der Altstadt abreißen lassen.
Ich glaube, es waren die 90er.
Oder 90er sogar, so spät?
Nein, 80er. 80er Jahre hat er angefangen und in den 90ern hat man weitergebaut, glaube ich. Es ist, glaube ich, gar nicht so ja. Alt, wie man denkt, das Ding.
Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine auch etwas seltsame Architektur, unheimlich pompös, auf einem künstlichen Hügel dominiert wirklich die ganze Stadt. Und in einigen wenigen dieser, ich glaube, 64 Empfangssäle, die es hier gibt, finden jetzt diese Bologna-Konferenz, das Ministertreffen statt, beziehungsweise eben so Arbeitsgruppen, die sich dann treffen dazu.
Genau, es geht um Bildung heute Abend, um die Bildung von Reykjavik bis Istanbul, habe ich schon mal gesagt, oder von Lissabon bis Baku.
Genau,
sind die schon dabei?
Genau. Es sind unglaublich viele dabei, 47 Länder, Armenien, Aserbaidschan, bis Zypern, Malta, natürlich die üblichen Verdächtigen aus Mitteleuropa, also wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum, die sich treffen und reden. Aber es sind auch ganz viele andere noch dabei, aus ganz vielen anderen Ländern zusätzlich, die nun definitiv nicht zu Europa gehören. Ägypten haben wir dabei, Libyen ist mit am Tisch, Brasilien, die USA, Kanada. Die schauen alle so ein bisschen, wie die Europäer das machen, weil das tatsächlich ein Prozess ist, der wohl weltweit auf Interesse stößt, nämlich dieser Versuch, gemeinsam einen europäischen Hochschulraum zu schaffen.
Weltweit auf Interesse stößt, zumindest bei den Bildungspolitikern, weil du hast mir vorhin erzählt, an Journalisten sind relativ wenig Leute in Bukarest.
Ja, Journalisten sind tatsächlich relativ wenige hier. Viele aus Rumänien, viele Kolleginnen und Kollegen, aber international eher dünn gesät. Man läuft ihnen jedenfalls nicht über den Weg. Aber auch hier im Pressezentrum ist tatsächlich relativ wenig los. Obwohl auch hier steht wieder so ein Riesensaal, ne, gehört ja in dieses große Gebäude, mit etlichen Computern, die hier aufgebaut sind. Also hier könnten bestimmt 100 Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Aber im Moment sind wir jetzt gerade sogar nur zu zweit.
Ganz allein, im Riesensaal.
Ganz allein, genau.
Großartig. Wir haben leider trotzdem kein Studio bekommen in Bukarest, deswegen müssen wir über das Telefon reden. Und jetzt haben wir auch offenbar schon die Leitung verloren. Oder hörst du mich noch, Armin? Nein, da ist die Leitung weg. Wir bauen die gleich wieder auf. Wir fragen euch auf Twitter und auf Facebook. Was haben wir gefragt, Thomas?
Ja, ein großer Bildungsraum für Europa mit vergleichbaren Studienabschlüssen. Ein Bachelor ist in Deutschland genauso viel wert wie in Italien. Ist das überhaupt möglich und ja, wie ist das denn machbar?
Sollen die Unis alle in derselben Liga spielen?
Genau.
Das wollen wir von euch wissen. Freuen uns über eure Kommentare. Und hören, bis wir Armin und Britta wieder erreicht haben, den ersten Titel von Chilly Gonzales aus seinem Album von vor 2 Jahren. Ivory Tower heißt das Album und der Titel heißt I Am Europe. Chilly Gonzales, I Am Europe, der Kanadier ist nicht wirklich ein großer Freund Europas, wie man gerade gehört hat. Das ist bei den Bildungspolitikern in Bukarest, würde ich jetzt mal unterstellen, anders, die sich dort zusammen eingefunden haben, um über die europäische Hochschulpolitik und die Vereinheitlichung des europäischen Hochschulraums zu reden, den Bologna-Prozess. Ja, wir haben Armin Himmelrath und Britta Mersch jetzt wieder am Telefon. Das Malheur ist leicht zu erklären. Was ist passiert?
Ja, also wir haben versucht, uns den Hörer weiterzureichen und haben vorher nicht gesehen, dass eben dieser Knopf zum Auflegen im Hörer ist und nicht eben auf dieser Basisstation, wie man das so gewohnt ist.
Also es liegt nicht an der schlechten Technik der Telefonleitung in Rumänien, die ist ganz großartig eigentlich.
Nee, die ist großartig. In dem Moment waren wir tatsächlich einfach etwas verbaselt.
Aber wir telefonieren von einem Faxgerät aus. Das ist tatsächlich so, es gibt hier nicht viele Festnetzleitungen und das ist wirklich ganz schwierig, das hinzubekommen.
Also auch Rumänien ist Mobilfunkland sozusagen. Man hat hier kaum mehr angefangen, Festnetzleitungen zu verlegen, sondern gesagt, man baut lieber gleich Mobilfunk auf.
Wir haben damit ja gerechnet, dass es hier irgendwelche Buchsen gibt, in die wir uns setzen können, aber die waren dann leider heute Morgen nicht da. Aber immerhin haben wir unsere Akkreditierung bekommen. Das war nämlich auch nicht so einfach.
Erzähl mal.
Ja, wir waren gestern da. Wir sind gestern in Bukarest gelandet und ich bin ja das erste Mal dabei. Der Armin war schon öfter bei Bologna-Konferenzen und er hatte mir nämlich erzählt von dem tollen Abend am Vorabend. Das ist immer so ein Welcome-Abend für alle Delegationen und eben für alle, die kommen. Und ursprünglich wohl auch für Journalisten. Also in den vergangenen Jahren war das wohl so. Und wir haben schon am Nachmittag versucht, hier um das Parlamentsgebäude herum unsere Akkreditierungen zu bekommen, sind aber immer so einen Eingang weitergeschickt worden, was immer ein langer Weg ist, muss man wissen, weil es ist wirklich ein Riesengebäude. Also es war sehr heiß gestern hier erst vor dem Sandsturm. Dann sind wir also immer um das
vor
Gebäude herum.
Vor dem Sandsturm?
Ja, abends war dann ein Sandsturm.
Ah, okay.
Da mussten wir uns schnell in ein Taxi flüchten. Es ist nämlich hier alles durch die Gegend geflogen. Das war für die Leute hier wohl auch ungewöhnlich. Aber zu dem Zeitpunkt war eben noch gutes Wetter. Und niemand konnte uns sagen, wo wir unsere Akkreditierung bekommen. Und dann haben wir uns also abends schick angezogen, haben optimistisch gedacht, gut, wir laufen jetzt mal dahin, wo dieser Empfang ist und standen eben vor verschlossenen Türen und die Auskunft war keine Presse. Wir haben dann eben versucht, über die deutsche Delegation noch was zu deichseln, aber das ging dann auch nicht. Und dann sind wir so ein bisschen frustriert wieder in unser Hotel gefahren und haben uns dann mit dem Bericht, der dann schon uns per Mail zugesandt wurde, getröstet. Aber das ist wohl ein Novum, also dass Journalisten von solchen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Heute Abend ist das nämlich auch so.
Das heißt,
was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass die diese Abendveranstaltung, das ist natürlich nicht der ganz offizielle Teil, aber für uns, wenn wir hier arbeiten, ja eigentlich eine gute Gelegenheit, mit Leuten mal ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen mehr zum Hintergrund zu erfahren, ohne dass man direkt immer ein Interview draus macht. So sind wir jetzt einfach auf die kurzen Zeitslots angewiesen, die sich eben im Programm ergeben. Da ist dann mal irgendwo Kaffeepause und dann muss man eben sehen, dass man möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit vors Mikrofon bekommt, um einfach die Stimmung einzufangen. Aber so richtig gut ist das eigentlich nicht. Und besser funktioniert sowas natürlich in so einem etwas lockereren Rahmen. Wie gesagt, da sind nicht nur wir, sondern alle Journalisten ausgeschlossen hier in Bukarest. Und das ist schon auch erstaunlich. Also das ist sicher ein wichtiger Teil sonst dieser Konferenzen.
Aber so konntet ihr dann das Nachtleben von Bukarest erkunden?
Wir haben natürlich dann schon angefangen, so ein bisschen vorzuarbeiten für heute, weil so ein Konferenztag ist einfach schon stressig. Man sitzt lange tatsächlich in dem Pressezentrum. Es gibt Briefings, es gibt schon auch Hintergrundgespräche, wo man sich mit Leuten trifft und mal so ein bisschen was zu Einschätzungen hört. Von daher so ganz viel Zeit fürs Nachtleben ist tatsächlich nicht. Aber da hat Britta noch was zu sagen.
Ja, wir haben aber natürlich dann das Spiel gucken können, was auch sehr schön war, nämlich mit rumänischen Kommentatoren. Also das Spiel gestern Abend, also das Bayern-Spiel.
Gegen Real Madrid.
Mhm. Genau, das haben wir dann gestern Abend noch geguckt im Fernsehen.
Wofür haben die Rumänen geschrien?
Die waren immer ganz aufgeregt, wenn Neuer gut gehalten hat. Das war immer super. Also das, da waren die immer ganz aufgeregt. Und es, also was ich nur immer verstanden habe, ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. Also später beim Elfmeterschießen. Wir haben ein bisschen nebenbei gearbeitet, aber natürlich das Elfmeterschießen dann nachher noch verfolgt.
Sehr gut.
Ja.
Aber Sie hatten jetzt keine eindeutigen Präferenzen für Bayern oder für Madrid?
Ich frage mal den Armin, hatten Sie eindeutige Präferenzen für Bayern oder Madrid?
Also mein Gefühl war, es war ein bisschen auf der Seite von den Bayern. Das war so ein bisschen der Eindruck, wobei so 100% kann ich es jetzt auch nicht sagen, weil mein Rumänisch dann doch sehr rudimentär ist. Ja, sehr limitiert, sehr, das muss man schon sagen.
Reden wir mal über ernste Sachen. Worum geht es eigentlich in Bukarest? Also man hatte das Gefühl, ja, es ist kompliziert und muss mich das wirklich interessieren, was da passiert?
Ja, es geht letztlich bei dieser Konferenz darum, dass man versucht, auf europäischer Ebene in einem sehr, sehr großen Rahmen und auch sehr offiziell festzuzurren, wie geht das weiter mit dem Bologna-Prozess. Gestartet worden ist der ja 1999 in Bologna, danach auch benannt, damals noch mit 27 Ländern.
Symbolischer Ort wahrscheinlich auch, weil älteste Uni in Europa und so weiter.
Genau, da hat man getagt, das war die Idee damals. Und sie haben gesagt, wir müssen das schaffen, dass im Grunde das, so wie so ein Humanist wie Erasmus von Rotterdam, der eben aus Rotterdam stammt, studiert hat in den Niederlanden, in Belgien, in England, hat dann geforscht in Deutschland, auch nochmal in England und ist letztlich in der Schweiz, hat er sich zur Ruhe gesetzt und ist dort gestorben.
Also wieder einheitliche Unisprache, Latein.
Genau, aber auch eben kein Problem, von einem Land ins andere zu gehen. Weder was ja. im Studium angeht, noch was zum Beispiel die Altersrente und die Altersvorsorge angeht.
Okay.
Das ist zum Beispiel heute ein Riesenproblem. Wenn jemand
das ist
mit
interessant.
Dem deutschen Beamtenrecht nach Frankreich wechseln will, es kann sein, dass er seine Rentenansprüche verliert.
Und damals, zu der Zeit, also im 16. Jahrhundert, wurden die Gelehrten dann, egal wo sie dann unterwegs waren, unterhalten?
Ja, das gehörte dazu. Es gab eben die Möglichkeit, dass man im Grunde ja von einer Uni, von einem Land an eine andere Hochschule wechselte und konnte alles mitnehmen, hatte dann seinen Status und die neue Hochschule kümmerte sich dann auch darum. Natürlich wird es auch Fälle gegeben haben, wo jemand vor der Tür stand und klopfte an und sagte, ich würde gerne hier. Und die sagten, nee, danke, haben wir keinen Bedarf. Das gibt's natürlich auch. Aber grundsätzlich war die Idee, und es gehört einfach auch zum guten Ton, dass man wirklich auch mehrere Länder kannte. Zumindest als ich dann studiert habe in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da gehört es noch zum guten Ton, dass man mehrere Universitäten kannte. Selbst das ist dann ja weiter zurückgegangen und da soll der Bologna-Prozess so ein bisschen dafür sorgen, dass da wieder mehr Bewegung reinkommt.
Mhm.
Gleichzeitig ist das natürlich ein Riesenproblem. 47 Länder, die dabei sind, alle mit eigenen Systemen. Man könnte sogar sagen noch viel mehr, weil Deutschland alleine hat ja schon 16 Hochschulsysteme. Jedes Bundesland ist selber zuständig.
Also sind die dann auch alle da?
Die Bundesländer sind nicht einzeln vertreten, aber die 47 sind tatsächlich alle da. Es sind 500 Leute, die an dieser Konferenz teilnehmen. Und die Bundesländer sind dann vertreten durch die Kultusministerkonferenz. Also da sind mehrere Menschen, die aus der Kultusministerkonferenz sozusagen im Namen der Länder sprechen. Aber es ist ganz wenig Ministerprominenz hier, jedenfalls aus Deutschland.
Mhm.
Die Bundesministerin ist nicht da. Und aus den Ländern ist keiner da. Das machen alle Staatssekretäre. Also ganz hoch hängt man es offenbar in der deutschen Politik im Moment nicht.
Aber du findest, das ist ein Fehler. Es ist eigentlich schon wichtig.
Das ist ein Fehler, ja, weil das ist natürlich ein Prozess, man kann im Grunde sagen, die Hochschulen so stark umkrempelt wie keine Reform vorher. Also das ist wirklich, da wird alles auf den Kopf gestellt, alles neu definiert, da wird geschaut, wie passen wir das an europäische Standards, an Weltstandards. Und das sind schon wichtige Entscheidungen, die hier fallen, wobei es sind im Grunde ja nur Empfehlungen, die Minister abgeben. Es ist ja kein Staatsvertrag, an den sich jetzt alle halten müssen, sondern es sind einfach Empfehlungen und man sagt, so wollen wir das gerne machen. Und dann nicken auch alle erstmal und sagen, ja, wir wollen zusammen und dann fangen die erstmal an und sagen, ja, aber bei uns wollen wir zum Beispiel aus deutscher Sicht etwa dafür sorgen, dass die Doktoranden weiterhin sehr frei forschen. Dann sagen andere Länder, ja, aber wir wollen, dass die Doktoranden sehr stark eingebunden sind, fast schon schulisch ausgebildet werden, im Grunde als dritte Phase eines Studiums mit klaren Vorgaben. Und das muss dann eben austariert werden und das gibt es bei ungefähr 400 oder 500 oder 600 Einzelfragen wird sowas diskutiert.
Und warum eigentlich? Also warum muss das einheitlich sein? Warum kann man nicht sagen, soll doch jede Uni machen, wie sie es für sinnvoll hält. Die einen nehmen die Doktoranden an die Kandare und die anderen lassen sie frei erforschen. Am Ende zählt der Abschluss und das Renommee der Universität, was der dann wert ist.
Das würde dann funktionieren, wenn der Abschluss auch zählen würde. Wenn einfach jedes Land, wenn jede Uni sagen würde, einen Abschluss, den jemand aus einem anderen Land mitbringt, der funktioniert so, den erkenne ich an und fertig.
Naja gut, aber wenn so die Uni nichts taugt, dann muss ich ja auch entscheiden, ob ich den anerkennen will oder nicht, oder? Ich meine, genau. Man könnte einfach sagen, ich nehm jeden Abschluss so, wie er kommt.
Genau, das machen die Unis im Moment auch, dass sie tatsächlich das im Einzelfall prüfen. Und das ist natürlich, dann brauchen wir uns auch nicht verständigen. Wenn es eine Einzelfallprüfung gibt, dann brauchen wir keinen europäischen Rahmen dafür. Das ist eigentlich die Idee, dass man sagt, also wenn jemand einen Schein macht oder ein Modul, wie das heute heißt, abschließt in einem bestimmten Fach zu einem bestimmten Thema, dann müsste das eigentlich überall in Europa anerkannt werden. Funktioniert aber noch nicht. Und deshalb ist natürlich immer die Frage, wie viel Druck kann bei solchen Konferenzen aufgebaut werden? Wie viel kann versucht werden, da auch Einfluss zu nehmen, dass eben die Politik geballt sagt, so, wir wollen aber jetzt, dass zum Beispiel die Unis das und das anerkennen. Und dann entsteht natürlich schon auch ein Druck und die Unis sind ja auch mit hier, die Hochschulrektorenkonferenz ist vertreten und da wird dann einfach versucht, das so weit anzugleichen, dass es zumindest einfacher ist, um das hinzubekommen. Ich gebe dich nochmal an die Britta
weiter. Ja. Da habe ich gerade auch noch einen Punkt zu.
Was noch aufgefallen ist, ist, dass die Länder auch alle mit ganz unterschiedlichen Problemen kämpfen. Also ich habe zum Beispiel heute mit ganz vielen über das Thema Mobilität gesprochen. Das ist ja immer so eine Sache, wo immer gesagt wird, in Deutschland, die Studenten sind zu wenig mobil, die müssen eigentlich ins Ausland gehen und das gelingt alles noch nicht, weil die Studien, die Stundenpläne zu starr sind.
Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass man sich austauschen kann. Also wenn ich immer an derselben Uni bleiben würde, dann bräuchte ich ja keine vergleichbaren Abschlüsse. Dann könnte ich sagen, ich mache hier meinen Abschluss und dann gehe ich arbeiten und gut ist. Ne? Also Mobilität ist ja eigentlich der Zweck des Ganzen am Ende, oder?
Genau, also das, und das ist auch das, was in den Ländern immer vergessen wird. Also alle sind immer so dabei, ihre eigenen Abschlüsse umzuschrauben oder zu verbessern. Also wir in Deutschland machen jetzt eben Bachelor und Master und das ist ja so ein Riesenthema und so ein Riesenproblem, aber was eben dabei vergessen wird, ist, dass es eben darum eigentlich geht, dass die Leute, sagen wir mal, 2 Semester in Deutschland studieren, dann gehen sie 2 Semester nach Spanien, machen da vielleicht ihren Bachelor zu Ende, arbeiten dann in Frankreich oder ganz woanders, machen dann ihren Master wieder woanders. Also es soll, eigentlich ist die Idee dahinter, dass die Leute wirklich in vielen Ländern sich ausbilden lassen und dann auch arbeiten. Und das funktioniert eben nicht, wenn jeder nur auf sein eigenes Land guckt. Und das ist halt das Problem. Es steht auch in dem Bericht, der jetzt rausgekommen ist zur Konferenz, dass die Leute immer so auf ihre eigenen Hochschulen gucken und auf das eigene Land, aber so von diesen Diskussionen, die jetzt hier heute in Bukarest geführt werden, eigentlich auch wenig mitbekommen.
Hm. Ja, kein Wunder, wenn keine Journalisten da sind, außer euch
zwei. Genau. Das ist eben genau das Problem.
Du hast mir auch erzählt, es gibt auch Länder, die sind gar nicht so interessiert an Mobilität.
So interessiert ist eben die Frage, ob das Interesse ist. Also ich habe heute mit jemandem gesprochen aus Lettland, mit einem Bildungsminister, und der hat mir gesagt, das Problem ist, wenn die Leute weggehen aus Lettland, kommen die auch nicht wieder. Also sie haben gesagt, sie haben einfach eine schwierige wirtschaftliche Situation im Moment im Land. Sie wollen die Leute ausbilden und wollen sie dann auch halten. Wenn die aber woanders hingehen und sehen, sie können da viel mehr Geld verdienen oder kriegen vielleicht auch eine bessere Ausbildung in Anführungsstrichen, dann ist das einfach ein Problem. Und deswegen möchten die eigentlich gar nicht, dass die Studenten unbedingt wegziehen. Und das muss man natürlich auch mal beachten bei so einem Prozess. Also jedes Land hat ja ganz eigene wirtschaftliche Zusammenhänge, hat ganz eigene Probleme vielleicht auch im Moment zu stemmen, gerade auch durch die Krise. Und dann gibt es daneben eben noch so einen ganz großen Prozess, der nebenbei auch noch gestemmt werden muss. Und gerade auch so Länder wie Spanien und Portugal bringt das im Moment wirklich an die Grenzen. Ich habe den Bildungsminister aus Portugal getroffen, der war auch dann nicht für ein Interview bereit. Der hat mir eben gesagt, das ist schwierig, ne? Also aber im Moment gibt's einfach kaum was die machen können. Und das wird eben auch immer wieder vergessen, wenn man sagt, okay, wir müssen doch jetzt diesen Hochschulraum schaffen und da müssen doch auch alle mitmachen und alle an einem Strang ziehen. Also es ist eben wirklich nicht so einfach und das geht in der Diskussion manchmal ein bisschen unter.
Thomas, du hast eine Frage.
Ja, wie äußert sich das denn in Lettland, dass die Hochschulen, die Studenten, dass das Land ihre Studenten gerne im Land behalten möchte?
Wie sich das äußert?
Ja.
Also natürlich können die Leute nicht da halten, aber die versuchen natürlich, ihnen auch das Studium da dann schmackhaft zu machen. Also dass sie denen zum Beispiel auch gute Berufschancen geben nach dem Studium. Also dass sie möglichst, also diese guten Leute, die eben auch mithelfen könnten, die Wirtschaft aufzubauen, dass die eben im Land bleiben und nicht unbedingt dann in andere Länder gehen. Aber das ist natürlich entgegen dieser Idee, die in Bologna eigentlich ist.
Ich frage mich ja, ob diese Idee der vergleichbaren Standards wirklich realistisch ist. Also wie realistisch ist es wirklich, dass man, also ich meine, im Grundstudium geht es vielleicht noch, weil man da so einen gewissen Wissenskanon hat, den man überall gleich hat. Aber wenn man jetzt an hochspezialisierten Forschungsunis im höheren Semester mit einem Nobelpreisträger, was weiß ich, Professor arbeitet, der einfach in einem gewissen Maß eine Koryphäe ist und dem auch vielleicht auf einem ganz anderen Niveau forschen kann, als jetzt beispielsweise man jetzt an einer Fachhochschule oder an einer vielleicht nicht so toll ausgestatteten Hochschule irgendwo in Osteuropa oder was weiß ich, Nordbayern. Und dann bekommen alle diese Studenten dieselben Credit Points und können dann sozusagen sagen, ich habe dieselbe Leistung gebracht. Das ist doch eigentlich nicht vergleichbar.
Es ist eigentlich nicht vergleichbar, aber das Problem hat man natürlich auch schon in Deutschland. Also es gibt natürlich auch Hochschulen, die Koryphäen anziehen und es gibt welche, die es nicht anziehen. Und am Ende habe ich früher mein Diplom gehabt, meinen Magister, und es konnte niemand auch letztlich was darüber sagen, was steckt jetzt in dieser Ausbildung drin. Ne? Also wenn man jemanden hatte, der gut war, dann hatte man eben Glück. Das Problem, dass man es dann europaweit vergleichen will, ist natürlich noch stärker, ne? Weil man dann gar nicht so richtig weiß, was ist eigentlich in den Studiengängen drin. Dafür gibt es ja auch gewisse Dokumente, die eigentlich entstehen sollen, zum Beispiel dieses Diploma-Supplement, wo einfach die Hochschulen reinschreiben sollen, was haben unsere Studenten gemacht. Aber auch da gibt es ein ganz unterschiedliches Verständnis davon, was gehört da jetzt rein und was gehört da nicht rein. Also es ist wahnsinnig komplex und tatsächlich ist die Frage, inwieweit kann man das überhaupt schaffen, da so einen großen Hochschulraum zu schaffen. Und das ist wohl auch das Problem, was den Prozess ausmacht. Er sollte ja eigentlich schon 2010 abgeschlossen sein. Jetzt ist das nächste Ziel 2020 und ich bin mir sicher, das wird auch noch darüber hinausgehen, weil es einfach so ein Mammutprojekt ist, was einfach auch ja ein gewisses Minimum eigentlich nur erreichen lässt.
Babylonisch, wie euer Palast.
Genau.
Wir machen ein bisschen Musik, würde ich sagen. Wir haben jetzt sehr lange geredet. Genau. Ein weiterer Titel von Chilly Gonzalez aus dem Album Ivory Tower, Never Stop. Never Stop von Chilly Gonzalez. Auch der Bologna-Prozess scheint eine never-ending Story zu werden. 2020 will man jetzt fertig sein, aber auch das haben wir gerade von Britta Mersch gehört, ist nicht so ganz realistisch. Wir sind verbunden mit Britta Mersch und Armin Himmelrath in Bukarest, die beide die Bologna-Konferenz dort verfolgen. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, der Anspruch ist hoch, die Vergleichbarkeit der Studienbedingungen in ganz Europa, die Vergleichbarkeit der Abschlüsse, der Credit Points und so weiter zu gewährleisten. Und eine der Folgen dieser Entwicklung, die wir ja schon seit einigen Jahren jetzt auch in Deutschland haben, Bachelor und Master sind eingeführt, ist, dass die Studenten sich ja eingeschränkt fühlen. Und Armin hat einen Studienvertreter in Bukarest getroffen, Julian Hiller. Wer war das, Armin? Oder wer ist das?
Ja, Julian Hiller ist ein Maschinenbaustudent, glaube ich, aus Hannover. Und er ist jemand, der sich sehr stark engagiert im freien Zusammenschluss der Studentenschaften. Das ist der studentische Dachverband in Deutschland, wenn man so will, die Bundesstudentenvertretung. Und er ist dann Vorstand mit aktiv und ist hier auch als offizielles Delegationsmitglied der deutschen Delegation. Das ist nämlich so eine Besonderheit dieser Ministertreffen, dass in den Delegationen, und zwar wirklich aus allen beteiligten Ländern, immer auch so ein oder zwei Studenten mit drin sind und eben mitberaten, und er ist eben auch hier quasi als offizieller deutscher Delegierter.
Und er ist nicht so richtig happy mit dem Bologna-Prozess, habe ich das Gefühl.
Nein, das ist er wirklich nicht, weil er sagt, dass einfach noch zu viele Dinge schieflaufen. Wir haben das ja auch im O-Ton.
Dann hören wir den mal.
Nach wie vor kann man eigentlich immer noch verschiedenste Probleme feststellen. Das geht schon los damit, dass die Studiengänge auch zum Beispiel gerade in Deutschland sehr strukturiert aufgestellt sind und dadurch bestimmte Freiheiten einfach nicht mehr vorhanden sind. Die Studierenden können sich nicht mehr selbst überlegen, wie sie ihr Studium gestalten wollen, können nicht mehr eigene Schwerpunkte setzen, weil alles sehr formalisiert und sehr gerade ist.
Also da ist ja eigentlich der Schuss nach hinten losgegangen, nicht? Also das Projekt, der Prozess, der mehr Freiheit und mehr Mobilität schaffen sollte in Europa, führt jetzt dazu, dass sich die Studenten eigentlich weniger frei und weniger mobil fühlen.
Ja, das ist eine der tatsächlich sehr ambivalenten Folgen dieser Reformprozesse, die sich eben in den letzten 13 Jahren mittlerweile abspielen, dass wirklich die Mobilität oft eingeschränkt ist. Das hat damit zu tun, dass die Universitäten damit letztlich auch, ja, man kann das wohl heute sagen, überfordert waren, diesen Umbau der Studiengänge hinzubekommen. Es wurde dann sehr viel Stoff in eben ein sechssemestriges Bachelorstudium gepackt, vielleicht sogar der ganze Stoff, der früher in 8 Semestern unterrichtet wurde. Und das wird natürlich eng und sehr dicht und man muss das dann sehr stark regeln. Es gibt Semester, die sich aufeinander beziehen, da kann man nicht zwischendurch mal eben einfach so weg. Und alles das hat dazu geführt, dass die Studenten, ja, die Fachleute sagen, da keine Zeitfenster mehr finden, also keine Zeiträume, in denen sie sagen, okay, hier mache ich mal einen Schnitt, hier mache ich mal ein Semester oder eben auch ein ganzes Jahr Pause in meinem eigentlichen Studiengang, gehe woanders hin. Es geht jetzt immer darum, man muss den Anschluss halten, man muss die geforderten Leistungen genauso bringen, wie sie denn dann da in der Studienordnung stehen. Und dann wird es tatsächlich schwer, ins Ausland zu gehen. Und wenn man dann geht, dann hat man oft die Probleme, dass man die Scheine, die man da gemacht hat, eben nicht so ganz leicht mit zurückbringen kann. Alles das führt dazu, dass sich natürlich jemand, der ein bisschen klug ist und jetzt nicht so unglaublich abenteuerlustig, vielleicht erstmal überlegt und sagt, nee, dann bleib ich lieber zu Hause, da wo ich bin, genau.
Mir scheint ja, dass eines dieser Punkte, nämlich diese Credit Points, also dieses System, dass inzwischen jede Klausur, jedes Seminar, wo man einen Test schreibt, inzwischen zum Abschluss zählt, also dass die Kreditpoints dort einfließen, dazu führt, dass man eben auch ja nicht mehr so entspannt studieren kann, dass eben nicht mehr am Ende das Examen zählt, wie es noch jetzt zu unserer Zeit war, sondern dass es tatsächlich jetzt auf jede Klausur ankommt und dass man eben dann auch ja nicht mehr so flexibel und vielleicht auch mal so sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, jetzt gehe ich woanders hin. Am Ende zählt eben dann der Abschluss, den ich dort mache. Und wenn ich die Prüfung dort bestehe, wie auch immer ich da hingekommen bin, dann ist es gut. Jetzt muss ich irgendwie jede Klausur irgendwie bestehen.
Genau, jede Klausur kann theoretisch zählen tatsächlich fürs Examen, für die Endnote. Und von daher entsteht natürlich im Grunde schon im ersten Semester ein unglaublicher Druck für viele Studierende, die sagen, ich muss das jetzt wirklich gut schaffen, sonst verhaue ich mir damit am Ende meine Endnote, meine Schlussnote. Und wer das ständig im Kopf hat, wer das ständig im Blick hat, der kann, glaube ich, auch gar nicht mehr ganz entspannt sagen, so, ich steige jetzt aus. Also da ist wirklich eine unglaubliche Bremse im System. Es hat auch damit zu tun natürlich, dass wiederum diese Berechnung in Credit Points oder Kreditpunkten, dass die ja ein sehr formeller Umgang mit Lerninhalten ist und das wird häufig auch kritisiert, dass es eben nur darum geht, bestimmte Punktzahlen abzufordern, aber eben nicht geschaut wird, okay, was steckt denn eigentlich dahinter? Hm. Und dann haben wir als weiteres Problem, dass die Länder sich nicht einig sind, die beteiligten Staaten 47 am Bologna-Prozess, wie man denn mit diesen Kreditpunkten genau umgeht. Also es gibt Bachelor-Studiengänge, die gehen davon aus, das ist auch die Mindestzahl, dass man 180 dieser Credit Points sammelt. Es gibt aber auch Bachelor-Studiengänge, die brauchen bis zu 240 dieser Punkte. Das ist ja schon ein ziemlich großer Unterschied. Dann gibt es einzelne Länder, die sagen, ein Credit Point entspricht ungefähr 20 Stunden Arbeitszeit. Also Selbststudium, Unterricht und so weiter. Andere sagen, das kann bis zu 30 Stunden sein. In Deutschland zum Beispiel sitzen das die Kultusminister eher am oberen Rand der zeitlichen Belastung an. Und wenn man diese beiden Faktoren zusammennimmt, also die zeitliche Belastung pro Punkt und dann eben die Spannbreite von 180 bis 240 Punkte, die man erreichen muss bis zum Examen, dann ergibt das natürlich ein unglaubliches Durcheinander, eine unglaublich weite Spanne, wie stark so ein Studiengang tatsächlich auch Zeit frisst. Und die Studenten in Deutschland gehören sicherlich eher zu denen, die am oberen Rand belastet sind. Da wird das nicht so lässig und laissez-faire gehandhabt an den Hochschulen. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
Also für mich klingt es nach einer wahnsinnigen Bürokratisierung des Studiums. Gibt es denn da nicht Leute in Bukarest, die da in den Versammlungssälen sitzen und irgendwann mal sagen, also Leute, das funktioniert doch alles so nicht?
Also es gibt verschiedene Einwürfe und Einwände schon, wo versucht wird, das Ganze eben ein wenig zu entbürokratisieren. Einer dieser Vorschläge ist, dass man sagt, okay, wenn irgendwo ein Abschluss gemacht wurde in einem Land, ein Bachelorabschluss, ein Masterabschluss oder eben auch nur ein Modul oder ein Schein abgeschlossen wurde, dann muss der überall in Europa, überall in diesen Bologna-Staaten anerkannt werden. Und da wird dann nicht mehr groß geprüft, ob das denn jetzt 20 Punkte dahinter sind oder 30 oder wie viel Stunden Arbeit da drin steckt, dass einfach alle sagen, okay, wir halten uns an gewisse Mindeststandards. Aber auch das wäre natürlich letztlich eine bürokratische Lösung. Anders ist das wahrscheinlich auch nicht machbar. Das Problem dabei ist, wenn das Ding funktioniert, dann ist das toll. Dann merkt der einzelne Student, die Studentin von dieser Bürokratie nichts. Nur es funktioniert halt nicht, weil es auch so bürokratisch ist und weil es so vielfältig ist und weil diese Hochschullandschaft so unglaublich viele Blüten hervorgebracht hat, die in ganz, ganz unterschiedliche Bereiche reingehen. Und das alles unter einen Hut zu ringen, das ist nun wirklich eine Mammutaufgabe. Heute wurden hier schon so erste Stimmen laut, die sagten, also dieser 2020, dass wir das als Ziel genommen haben, dass der Prozess nach 20, 21 Jahren beendet ist, auch das lässt sich nicht halten. Das ist wirklich ein Generationenprojekt.
Ich habe ja von Bekannten gehört, dass sie regelrechte Grabenkämpfe mit ihren Professoren oder Verantwortlichen ausfechten mussten, dass ihnen irgendwelche Scheine anerkannt werden, die sie im Ausland gemacht haben.
Ja.
Wer ist denn dafür verantwortlich? Naja, wer bestimmt denn das, was ich für einen Schein im Ausland für irgendein Seminar bekommen kann?
Letztlich entscheidet das die einzelne Hochschule oder das einzelne Prüfungsamt oder vielleicht sogar ein einzelner Professor oder eine Professorin, die ein Seminar anbietet und sagt, so, da kommt jetzt jemand mit einem Schein aus Litauen, ich lasse mir den mal übersetzen oder auch nicht und guck mal, was da so drin steckt an Leistung. Und ich kann das als äquivalent anerkennen zu dem, was ich hier selber anbiete an meiner Uni in Deutschland. Aber ob das so gemacht wird, das muss wirklich immer wieder im Einzelfall ausgehandelt werden. Da fehlt die große Leitlinie. Auf der anderen Seite sind die Unis aber eben auch so frei und autonom. Und das ist ja auch gewollte Hochschulpolitik, dass jede Hochschule im Grunde solche Dinge selber entscheiden kann. Dass natürlich nicht ein Minister einfach aufsteht und sagt, so ist das jetzt und so machen wir es. In anderen Ländern geht das vielleicht so, in Deutschland geht das nicht. Zumal wir eben auch nicht den einen Minister haben, sondern eine Bundesministerin, die hat nicht so wahnsinnig viel zu sagen an dem Punkt. Und dann eben 16 Landesminister, die da für ihre jeweiligen Hochschulen zuständig sind. Also wir kommen ja auch schon mit einem sehr bürokratischen Politsystem da rein und müssen dann von dem Punkt aus das Ganze noch koordinieren. Schwierig, wirklich schwierig.
Hier sind wieder die Credit Points das Problem, weil es ist halt ein Unterschied, ob ein Schein dann anerkannt wird und zur Examensnote zählt und letztlich eben dann auch eine gleichwertige Leistung für den Gesamtabschluss mit dokumentiert oder ob ein Schein letztlich nur eine Zugangsvoraussetzung zu einer Prüfung dokumentiert. Also ich habe damals in Frankreich ein paar Scheine gemacht und da auch eine Note bekommen. Letztlich war es egal, was es für eine Note war. Es ging nur darum, dass dieser Schein dann eben einem Hauptseminarschein entspricht und damit konnte ich eben dann eine der vielen Voraussetzungen erfüllen, um zur Prüfung zugelassen zu werden.
Genau, man brauchte eine bestimmte Zahl von Scheinen,
genau,
um zur Prüfung zugelassen. So kenne ich das auch. Ich habe in Israel eine Zeit studiert, ne? Und habe eben da auch einfach Scheine mitgebracht. Die Note war tatsächlich egal.
Und da war es den Universitäten natürlich auch egal, ob das jetzt wirklich die Superleistung war, weil letztlich ging es ja dann drum, die Prüfung muss er trotzdem schaffen und den Stoff muss er dann trotzdem parat haben. Das ist etwas anderes, wenn ich jetzt dann sage, nee, also die Leistung, die er da gebracht hat, die zählt halt schon ein Viertel zur Note oder ein Fünftel oder was auch immer. Ne?
Genau, das ist eben das sozusagen das Zugeständnis daran, dass man gesagt hat, okay, wir geben den Unis eine Art von Kontrolle darüber, was die Studenten eben auch im Ausland machen. Und diese Art von Kontrolle beruht dann eben darin oder besteht darin, dass man sagt, jede einzelne Note wird tatsächlich auch schon mitgerechnet und jeder einzelne Schein wird auch schon so benotet, dass es eben mitgerechnet werden kann. Das war wahrscheinlich so ein Zugeständnis an diese Autonomie der Hochschulen, damit die gesagt haben, okay, wir lassen uns darauf ein. Hm. Aber auch da wieder tatsächlich, wie du gesagt hast, viel Bürokratie und es ist unglaublich schwer, das unter einen Hut zu kriegen. Es funktioniert übrigens auch schon innerhalb Deutschlands nicht. Also das ist jetzt kein europäisches bürokratisches Problem. Es gibt Studiengänge, wir stellen ja immer wieder welche vor in unserer Sendereihe Mein Studium. Da gibt es dann 3, 4, 5 Standorte in Deutschland für einen bestimmten Studiengang, die jeder aber ganz anders ausgerichtet sind und die sich nicht mal untereinander die Scheine anerkennen, weil die Kölner von den Hildesheimern sagen, nee, was die da machen, ist irgendwie ganz anders und wer bei uns weiter studieren will, der muss ganz von vorne anfangen. Also auch auf der Ebene funktioniert es häufig schon nicht.
Wie geht's denn menschlich zu in Bukarest? Also wie viele Leute sind es? 500, habe ich irgendwo in der Pressemitteilung 500 gelesen.
500 Teilnehmer sind bei dieser Konferenz offiziell angemeldet, plus ganz viele, die noch drum rumwuseln, also die Journalisten natürlich. Es gibt unheimlich viele Hilfskräfte, freiwillige Studenten, die hier jobben offenbar, die in der Organisation zuständig sind, wenn man in diesem Gebäude unterwegs ist. Da waren wir vorhin schon mal bei dem Thema. Da verläuft man sich einfach auch und es steht wirklich an jeder größeren Abzweigung, also in jeder Halle, dann irgendwo am Ende der Halle wieder jemand, der einem sagt, wo man hin muss, wenn man irgendwo hin muss. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie viel Aufwand auch dahinter steckt. Es gibt relativ viel Sicherheitspersonal, was außenrum beschäftigt ist. Also
und man darf seine Taschen nicht auf den Boden stellen, habe ich
von Britta. Ja, man darf seine Taschen nicht auf den Boden stellen, das ist richtig. Da hat Britta nämlich eine ganz, ganz lustige Erfahrung gemacht.
Ja, also ich war nämlich heute beim Radio in Bukarest zweimal und habe da berichtet. Und es war schon so, dass ich beim ersten Mal, also die Leitung stand nicht, das war auch heute Morgen bei euch, die Leitung stand nicht, es war alles irgendwie chaotisch, wir mussten das irgendwie alles regeln und die Leute
weil die so überlastet sind wegen der Konferenz dort.
Nee, irgendwie, eigentlich war es relativ leer sogar, also die waren selber überrascht, dass eigentlich so wenige Journalisten dahin gefahren sind, die meisten haben das wohl telefonisch gemacht, es war einfach irgendwie ein Problem mit dem Schaltraum. Jedenfalls war ich am Telefonieren, hatte irgendwie 2 Taschen an mir hängen und habe irgendwann gedacht, boah, ich kann nicht mehr und habe so die eine auf den Boden gestellt und bekam schon ein Handzeichen von einer Frau, die sagte, nein, 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 nein. Und ich habe gedacht, Gott, ist was mit dem Boden? Ist irgendwas da passiert? Ausgelaufen, kontaminiert? Keine Ahnung. Habe aber erstmal mich weiter ums Studio gekümmert, drehe mich also um, red weiter mit irgendwem und drehe mich wieder zurück und sehe den Tisch und da steht eben meine Tasche auf dem Tisch. Und ich habe mich halt total gewundert und habe dem Ganzen aber keine Beachtung mehr geschenkt, weil ich dann auch in die Sendung musste und Gut, dann war ich beim zweiten Mal da. Da hat mich auch jemand abgeholt und ich wollte mich noch etwas frisch machen, wie man so schön sagt, und sagte zu dem Mann, ach, ich stelle die Taschen mal eben gerade hier auf den Boden. Und er sagte, nein, 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 ich halte die fest, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe gesagt, ja, aber die Taschen sind schwer, Sie brauchen die nicht halten, da ist alles Mögliche drin. Ich stelle sie einfach hier. Nein, da sind wir abergläubisch, sagte er. Das ist, damit Sie kein Geld verlieren. Und ich dachte erst auch, Geld irgendwie, dass es aus der Tasche purzelt, oder wie meint er das jetzt? Und er sagte, nein. Also Rumänen glauben offenbar, wenn man die Tasche auf den Boden stellt, dass man dann Geld verliert, was einem zusteht. Also dass man irgendwas nicht überwiesen bekommt, was man braucht, dass man...
Radiohonorar.
genau. Dass man nicht, ja, genau, also ich glaube, das Honorar für heute, für diese Sendung, glaube ich, habe ich jetzt vergessen.
gibt's nicht, ne? Für was haben wir? Was? Die Tasche, die stand ja nur ganz kurz auf dem Boden, ist ja alles gerettet worden, genau. Nee, und das scheint hier so zu sein. Also es waren jetzt zwei Situationen unabhängig voneinander, das heißt, die haben mich auch nicht veralbert. Das scheint hier irgendwie so ein Aberglaube zu sein, dass man die Taschen nicht auf den Boden stellt.
Und aber ich konnte nicht recherchieren, was der Hintergrund ist.
Das haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Also war eben die Geschichte, die er mir erzählt hatte, war eben, dass man eben dann Sorge hat, dass einem Geld verloren geht, was einem zusteht. So hat er mir das erklärt. War auch ein Deutscher, also er hat auch Deutsch gesprochen.
Es war ein Deutscher?
Also nein, er war kein, genau, ein Deutschsprechender, also er hat sehr gut Deutsch gesprochen, von daher war die Erklärung auch plausibel und jetzt nicht irgendwie durch einen Übersetzungsfehler von mir falsch interpretiert. Naja.
Sonst noch irgendwelche abergläubischen Stories aus Rumänien?
Nee, abergläubisch nicht, aber es wird hier noch geraucht, auch in Bäckereien zum Beispiel, ne?
Ja.
Überall, also wo man so, wenn man im Café sitzt, wird einfach geraucht wie verrückt. Das ist schon sehr lustig und ich saß heute Mittag auch kurz in einem Café zwischen zwei Gesprächen und habe einen Kaffee getrunken, habe dann da telefoniert und habe mich irgendwie schon ganz komisch gefühlt und habe dann irgendwann den Barmann gefragt, ob ich dann hier telefonieren dürfte und ein paar Sachen regeln dürfte, und der sah mich verständnislos an und sagte, wieso sollte ich das denn nicht dürfen? Und ich habe gesagt, mein Eindruck in Deutschland ist schon, dass man so ein bisschen komisch angeguckt wird, wenn man das macht, und dann sagt er, that's stupid.
Ach, du hast das Gefühl, wenn man in Deutschland im Café telefoniert und Dinge organisiert, das wird ungern gesehen?
Ich glaube, das finden Leute nervig. Also wenn so um einen herum, also wenn ich mal telefoniere und auch mal ein bisschen lauter, weil ich irgendwie reinschreien muss, obwohl das ja nichts bringt, wie ich ja auch gelernt habe, egal wie laut man spricht, angeblich kommt das Signal ja immer gleich an beim anderen. Aber dass dann Leute schon gucken. Und aha, im Zug zum Beispiel finde ich das ja auch ganz enorm. Aber in Cafés habe ich die Erfahrung.
Ja, im Zug ist ja was anderes. Im Zug sind die Leute eher ruhig, lesen, schauen aus dem Fenster. Aber im Café, da unterhalten sie sich ja ohnehin. Also ist ja ohnehin laut.
Trotzdem, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, irgendwie muss ich das mal ganz kurz ansprechen vielleicht.
Aha.
Auch mein persönliches.
Okay. Weiß ich nicht. Also da waren die Rumänen entspannt.
Na, total entspannt. Und es wird auch wirklich überall geraucht, auch hier im Parlament, und also die sind da sehr gelassen. Auch übrigens im beim Autofahren.
Ja, wird auch geraucht.
Nein, wird nicht, also geraucht ja auch, aber es wird, es gibt auch so einen besonderen Fahrstil. Also sagen wir mal so, man könnte denken, dass ihnen ihre Autos nicht so wichtig sind, so wie sie fahren. Also es wird schon immer sehr eng. Sie fahren schon immer sehr schnell. Als Fußgänger gehen die Leute zwar auch irgendwie da durch, das trauen wir uns noch nicht so richtig. Wir gehen dann immer schnell jemandem hinterher, wenn er es macht. Aber das ist eben auch so eine ganz andere Art, Auto zu fahren, die eben sich auch von der Deutschen deutlich unterscheidet. Also es gibt schon viele Sachen, wo man denkt, oh ja, das ist doch anders. Also da gibt es doch große Unterschiede.
Aha, aha. Also ich war vor 4 Jahren oder 5 Jahren in Bukarest. Ich fand es eine furchtbar graue Stadt damals. Ist es immer noch so? Mhm.
Ja, ist es. Also es ist eine ziemlich graue Stadt. Es sind halt so große Betonbauten auch. Die sind auch alle noch so, ja, bräunlich so, ne? Aber was ich schon finde und was mich eigentlich erstaunt hat, dass es so viele Parks gibt. Also es sind immer so riesen Grünflächen hier überall dazwischen. Auch hier zum Beispiel direkt neben dem Parlament ist so ein riesen Park, auch mit einem ganz großen Spielplatz. Dann geht man, wenn man zu Radio Romania geht, ist auch rechts ein riesengroßer Park. Also das hat mich schon auch überrascht. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Aber es ist schon einfach eine graue Stadt. Und wenn da noch so ein Sandsturm dazu kommt, wie gestern, auch eine sehr dreckige Stadt auf einmal. Also wir waren wirklich schwarz, als wir dann im Hotel waren.
Also richtig schwarzer Sand, der durch die Stadt gepeitscht ist, oder?
Ja, auf einmal. Also es war herrlichstes Wetter. Wir hatten 27 Grad, es war total warm. Und auf einmal zog sich das zu und es stürmte einfach wahnsinnig. Und eben, es flog alles auf einmal durch die Gegend und man bekam diesen ganzen Sand in die Augen. Und Vom Schwarzen Meer, meinte Armin, genau. Und es ist wohl auch ungewöhnlich. Also darüber haben sich ja auch gewundert, die Leute. Also es scheint jetzt nicht alltäglich zu sein.
Okay. Aber
wir konnten uns retten.
Okay. Und die anderen auch. Delegationsmitglieder auch?
Ich habe zumindest von keinen Verlusten gehört.
Was steht jetzt morgen noch auf der Tagesordnung?
Also morgen wird nochmal das Kommuniqué auf jeden Fall verabschiedet. Da werden einfach auch nochmal so Punkte festgelegt, die jetzt in den nächsten Jahren wichtig sind. Also zum Beispiel geht es einmal darum, auch um die soziale Dimension. Also es ist ja in Deutschland auch ein ganz großes Thema, dass man sagt, die soziale Herkunft, also die Familie, in die man geboren wird, das darf nicht darüber entscheiden, was für einen Bildungsweg man geht. Also allen soll ein Studium ermöglicht werden. Und das ist schon eigentlich auch seit Jahren ein Thema bei Bologna, wurde aber noch nicht so richtig angegangen. Aber das ist jetzt eben in diesem Kommuniqué, soll das morgen auch wieder drin stehen. Dann ist ein ganz großes Thema die Qualitätssicherung. Also die gibt's ja im Moment eher in den Ländern und es sollen eben Maßnahmen getroffen werden, dass diese Qualitätsstandards auch europaweit eingehalten werden. Aber das ist auch sowas, da muss noch ganz stark dran gearbeitet werden. Und auch das Thema Employability, also mit welchem Abschluss?
Employability. Employability, Beschäftigungsfähigkeit sozusagen.
Genau, also bereitet mich der Abschluss, den ich mache, auf den Arbeitsmarkt vor? Also ist mein Bachelorabschluss schon so gut, dass ich damit auf den Arbeitsmarkt kann? Oder muss ich noch einen Master machen? Was müssen diese Studiengänge vermitteln, damit ich guten Job finde? Das ist ja in vielen Ländern noch sehr unausgegoren.
Und es gibt auch viele Studien, die nicht vorbereiten auf einen Job. Also ganz einfach. Philosophie,
genau,
Arbeitsmarkt, also
Alter. Genau, aber es sollte eigentlich durch Bologna, auch durch so zusätzliche Kompetenzen, die vermittelt werden, sollte genau das verbessert werden. Also dass man auch nicht nur fachlich ausgebildet wird, sondern zum Beispiel rhetorisch oder in den Kommunikationsfähigkeiten. Also das sollte eben rein, aber was ich heute von ganz vielen Studenten gehört habe, auch aus anderen Ländern, ist, dass man mit dem Master, ich meine logischerweise, einfach noch viel bessere Chancen hat und dass es aber teilweise so ist, dass die Bachelorstudenten eben nicht so gut unterkommen. Was ja jetzt zum Beispiel in Großbritannien oder Amerika ganz anders ist. Also da ist das ein Abschluss, damit gehen die Leute arbeiten, sie können sich später weiterqualifizieren. So ist das ja auch ursprünglich gedacht. Aber das scheint in den europäischen Ländern, wo der Prozess jetzt in Gang gesetzt wird oder schon läuft, eben noch nicht zu funktionieren. Zum Beispiel in Deutschland kann man sich das ja erklären. Es gab das Diplom lange.
Genau.
Und die Leute können sich irgendwie nicht vorstellen, dass man mit dem Bachelorabschluss, der ja eben eine kürzere Studiendauer hat.
Genauso mit 22 kann doch niemand was können.
Genau, mit 22 und mit so einem kurzen Studium und so, dann müssen wir dem auch weniger bezahlen und dann muss der eben nicht so wichtige Jobs machen und so. Das passiert ja tatsächlich. Und das ist eben auch noch ein großes Thema morgen auf der Konferenz.
Wann kann man euch hören? Oder du wolltest davor fragen?
Ja, ich frage mich gerade, wie ist denn die Stimmung in Bukarest? Denken die Politiker, Bildungspolitiker und Studenten, die dort sind vor Ort, dass sie eine riesige Aufgabe haben, die schon irgendwie zu bewältigen ist? Oder geht man da eher pessimistischer ran und denkt, oh je, wie schaffen wir das nur?
Ja, ich glaube, also ich habe schon das Gefühl, dass die alle schon Hoffnung haben, dass das gut wird. Also das strahlen die schon aus. Die benennen die Probleme auch immer in ihren Ländern. Aber ich finde schon, es ist eine unheimlich festliche Stimmung. Also es ist schon so, dass alle sich darüber im Klaren sind, das ist was ganz Besonderes, was wir hier machen. Es sind auch alle schick angezogen zum Beispiel. Es kommt jetzt hier keiner so hingeschlufft. Alle Studenten sind auch im Anzug oder tragen zumindest ein Jackett. Die ganzen Delegationsmitglieder sind einfach schick angezogen. Also es ist schon was Besonderes und das muss man jetzt auch sagen, was ja eben nicht nur in Europa wahrgenommen wird. Ich habe zum Beispiel heute noch mit jemandem gesprochen aus Saudi-Arabien, der extra gekommen ist, um den Prozess auch zu beobachten, ne? Weil er sagt, auch wir wollen irgendwann internationaler, ne? Wir wollen uns international aufstellen. Was passiert denn da in Europa? Also es ist schon das Gefühl, und das geht manchmal in der Diskussion in Deutschland auch unter, es ist schon was Besonderes, was da passiert. Das muss man schon ganz klar sagen.
Es ist ein Mammutprojekt. Ich glaube, es gibt sogar Leute, die aus den USA angereist sind, sich das anzuschauen, wo man sich ja denkt, die haben ja eigentlich eine gemeinsame Hochschulkultur mit Bachelor, Master, Colleges davor, also eigentlich schon sehr lange eingeübt, wo man denkt, naja, was wollen die denn von uns lernen? Wir schauen doch eigentlich auf den angelsächsischen Raum, um uns zu reformieren.
Ja. Habe ich auch jemand, also ich habe jemanden aus Kanada getroffen, die haben ja ein ähnliches System und naja, da muss man schon, also der hat auch, also ich glaube, die finden das auch manchmal so ein bisschen lustig, was hier für Probleme diskutiert werden. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, hier in Deutschland, bei uns in Deutschland ist das ja so, dass die Bachelorstudenten befürchten, dass sie nicht einen Master machen können. Und da hat er gesagt, ja, so ist es nun mal. Ich meine, das ist bei uns gang und gäbe. Die Guten kriegen den Master und die Schlechten eben nicht. Also so läuft das System. Und das ist halt was, was viele Länder hier noch gar nicht so verstanden haben. Aber die beobachten das schon sehr genau. Weil es ja irgendwann, wenn also alle Länder ihre Hausaufgaben gemacht haben, es soll ja auch ein, es ist ja letztlich, spricht man ja auch von einem internationalen Bildungsraum.
Also
einem
weltweiten Bildungsraum. Von,
genau, also es geht gar nicht irgendwann nur mehr um Europa, sondern wenn man jetzt zum Beispiel mal Deutschland anguckt, es gibt ja auch ganz viele Hochschulkooperationen schon, sagen wir mal, mit Ländern, die eben auch, sagen wir mal, Abu Dhabi, ne? Also es entstehen ja da auch ganz viele.
Das möchte ich sehen, wenn die Kölner Uni dann arabische oder chinesische Scheine anerkennen muss.
genau. Und das ist das ist auch schwer, solche Studiengänge ins Leben zu rufen. Es gibt manchmal so Austauschprogramme schon. Aber solche Doppelstudiengänge, das ist halt schon schwer umzusetzen. Aber auch deswegen sind halt die Leute auch hier, um sich anzugucken, was passiert in Europa und wie können wir auch später uns vielleicht da so randocken, ne? Oder was heißt das auch? Also es ist ja auch eine Wettbewerbsfrage dann, wie stark werden die, ne? Wollen die Leute dann alle nach Europa? Können wir mithalten? Also das ist schon alles ganz spannend.
Also die haben Angst, dass wir zu gut werden?
Ja, ich glaube, im Moment befürchten sie das auch nicht.
Okay, weil ich habe auch das Gefühl, im Augenblick beobachten sie unseren Bürokratismus und denken sich, naja, ja, lassen wir es mal machen.
Genau, lassen wir mal, vielleicht können wir noch so ein paar gute Tipps dazugeben, dass das läuft oder ja, so. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Reform, die auch international viel beachtet wird, also das kann man schon sagen.
Okay, wir haben ein bisschen dazu beigetragen. Ihr macht natürlich jetzt nicht nur für unsere Redaktionskonferenz eine kleine Zusammenfassung, sondern ihr seid ja morgen auch noch dabei. Wo kann man euer Produkt dann hören?
Wir machen noch was für den Deutschlandfunk auf jeden Fall. Wir sind morgen nochmal zu hören in Campus und Karriere. Auch am Samstag. Und der Armin moderiert ja auch am Samstag die Sendung Mein Studium. Das ist ja unsere Sendung auf D-Radio Wissen und wird da auch nochmal so ein kleines Bologna-Special einbauen. Ja,
also immer
auch
einen mit besonderen Interview. Platz sozusagen.
Genau. Also da werden wir das Thema auch nochmal besprechen auf jeden Fall.
Großartig. Dann wünsche ich jetzt noch einen wunderbaren Abend. Ihr dürft ja heute auch nicht mitfeiern.
Nee.
Habt ihr euch jetzt schon, gibt es denn wenigstens eine Journalistenparty, so eine Alternativparty, die dann viel cooler ist als diese ganzen Anzugträger-Nummern?
Also wir haben, wir haben jetzt uns nicht verabredet, wir müssen auch noch ein bisschen arbeiten und ich glaube, die Leute warten auch, dass wir hier langsam abhauen. Eben war nämlich schon die Putzfrau da und hat demonstrativ um uns herum die Müllbeutel ausgeleert. Ziemlich laut, ich weiß nicht, ob man das bei euch gehört hat. Aber es war schon ziemlich kruschel, kruschel, kruschel und jetzt ist aber auch mal gut.
Also ja, es ist ja schon 20 Uhr bei euch, ne?
Wir sind auch die Letzten, es ist 20 Uhr und wir sind auch tatsächlich die Letzten.
Alles klar, dann lasse ich euch jetzt in die Nacht in Bukarest, wünsche einen wunderbaren Abend, vielen Dank für eure Schilderungen.
Ja, sehr gerne.
Und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche oder wann auch immer
wieder.
Genau,
wir sehen uns nächste Woche.
Also bis dann. Und wir hören, okay, tschüss. Ciao. Wir hören von Chili Gonzales bis zu den Nachrichten noch aus dem Album Ivory Tower, Night Moves. 21 Grad in Bologna. Wunderbar. Das hätten wir gerne auch schon in Köln, aber es soll ja auch hier wärmer werden. Nochmal herzlichen guten Abend oder schönen guten Abend zur Redaktionskonferenz, sagt Wolfgang Schiller. Wir sind jetzt zu dritt. Annike Schäfer von den Nachrichten ist gekommen.
Hallo, guten
und
Abend.
Und Thomas Ruscher hat immer noch das Internet im Blick.
Hallo, ja.
Das Ganze, alle Trillionen Seiten.
Komplett ausgedruckt, genau.
Komplett ausgedruckt, großartig. Was haben die Nachrichten heute ausgedruckt?
Ach, wir haben auch eine ganze Menge ausgedruckt, aber vieles versuchen wir ja auch immer nur so zu lesen und gegebenenfalls mal so ein bisschen rüber zu kopieren, damit wir nicht zu viel Papier verschwenden.
Also das papierlose Büro ist in den Nachrichten schon Realität?
Ach, nee, schön wär's, aber es gibt doch gerade unter den jüngeren Kollegen die Tendenz, dass man sich hier und da bemüht, auch mal ein Papier doppelt zu bedrucken von der anderen Seite und so. Aber da kenne ich auf jeden Fall schlimmere Zustände. Also bei der Zeitung, wo ich früher war, da gab es so einen Automatismus, dass alle Agenturmeldungen auf den Drucker kamen. Und dann haben sich jede Stunde die Redakteure so kiloschwere Stapel geholt und einfach so am Papierkorb durchgeguckt. Ne? Und da 90% fliegen eh in Müll. Und das war dann eben auch Müll. Also das war schon schlimm mit anzusehen.
Also am Bildschirm lesen ging nicht?
Nee, die haben das, ich weiß nicht, das kommt glaube ich noch so aus Zeiten, als das nicht über den Computer lief. Da gab es ja diese Ticker, die das dann irgendwie ausgespuckt haben, automatisch auf Papier. Ja, und dadurch kommt das dann wohl, dass sie alles, als die Computer kamen, eingestellt haben, okay, wir wollen das alles auf Papier. Und dann ist das bei denen natürlich Gewöhnung auch. Ne? Wenn man das nicht kennt, das einfach am Computer durchzugucken. Aber wir bemühen uns eigentlich mit dem Papiersparen. Aber ich glaube, da ist noch Potenzial.
Meldungen werden auf Papier ausgedruckt und von Papier gelesen. Ja, und was hat es da heute hineingeschafft oder nicht hineingeschafft? Das ist immer so eine...
Also als großes Thema hatten wir heute den Prozess gegen Charles Taylor, den der wegen Kriegsverbrechen nicht direkt schuldig, aber mitschuldig gesprochen wurde. Ich habe natürlich auch ein paar Meldungen, die es nicht reingeschafft haben, mitgebracht. Und ich habe euch aber auch, und das hat sozusagen auch den Papierverbrauch nochmal befördert, zwei Meldungen mitgebracht, die wir im Zusammenhang mit der Bologna-Reform zuletzt hatten. Also da ging es eigentlich immer um Bewertung dieses Bologna-Prozesses. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt hier gerade, hattet ihr so einen Konsens? Läuft gut, läuft nicht?
Ja, mei, die Leute sind optimistisch. Ich sehe es ein bisschen, ja, also ich glaube, das ist ein Bürokratiemonster, was nicht mehr, sondern weniger Freiheit schafft und nicht mehr, sondern weniger Mobilität schafft. Aber das ist vielleicht auch so eine persönliche Ansicht. Ich glaube, aber was ist denn gemeldet worden?
Genau, weil da sind's, also es ist jetzt nicht von heute, sondern das habe ich jetzt aus dem Archiv nochmal rausgesucht, aber da sind's also positive Meldungen, dass einmal die Bundesregierung das für einen Erfolg hält, dass mehr Studenten schneller abgeschlossen haben, also Zahl hat sich erhöht und die haben eben kürzer gebraucht, um zu studieren. Und dann der andere Vorteil, der hier hervorgehoben wird, dass Lehren und auch Forschen internationaler ausgerichtet sei als früher. Und in einer anderen Meldung haben die Hochschulrektoren auch das Ganze positiv bewertet. Aber da klingt auch immer an, dass es unter Studenten nicht unbedingt so gesehen wird, dass die halt sagen, überfrachtet, viel mehr zu tun. Und ja, also ich habe ja schon 2006 abgeschlossen, aber wenn ich mit Leuten rede, die heute studieren, klingt schon so, als wäre das eine ganz andere Zeit auf jeden Fall.
Wobei die es natürlich auch nicht wissen, ne? Weil sie natürlich die alten Zeiten nicht kennen. Was Armin und Britta erzählt haben, ist, dass kaum Journalisten aus dem Ausland in Bukarest da sind, sondern dass es vor allem rumänische Journalisten sind. Äußert sich das auch in den Agenturen? Findet man dann kaum Meldungen dazu zur Konferenz aus Bukarest heute?
Da müsste ich nochmal direkt nachgucken, weil ich habe ja jetzt den Abenddienst. Und
okay, du hast die Agenturen jetzt heute noch nicht.
Da habe ich jetzt nicht genau drauf geguckt.
Okay, aber es ist jetzt auch nicht, es ist kein großes Thema, was sozusagen aus allen Seiten springt.
Also offensichtlich nicht, weil mir wurde da jetzt auch in der Übergabe irgendwie nichts gesagt, hier nimm mit und achte drauf und so, wie das sonst ist, großes Thema oder Aufmacher oder so war es, soweit ich weiß jetzt
nicht. Ist es nicht, also auch bei uns nicht.
Ja, ansonsten, bitte. Themenwechsel aus den Welt- und Wissensnachrichten habe ich ein paar Meldungen mitgebracht, die es heute nicht in die Nachrichten geschafft haben. Da geht's einmal um den ehemaligen Politiker aus China, Bo Xilai, der ja abgesetzt wurde. Da kommen immer wieder mal Details um diese Affäre ins Licht. Da haben die Kollegen aber entschieden, dass sie jetzt da nicht jedes Detail melden wollen. Wir haben natürlich damals groß gemeldet, dass er abgesetzt wurde. Und dieser Machtkampf, den es da im chinesischen System gibt, ist schon sehr interessant. Aber hier war es jetzt nur ein Zeitungsbericht, dass der Politiker angeblich ein Abhörsystem betrieben haben soll und ranghohe Beamte bespitzelt. Ich denke mal, wenn es jetzt Prozesse gäbe, würden wir das machen. Aber Zeitungsberichte jetzt auf der Ebene ist ein bisschen zu kleinteilig und detailliert.
Unglaublich, in China ein Abhörsystem installiert und ein Spitzensystem installiert.
Aber gegen andere Regierungsmitglieder, unter anderem vielleicht den Präsidenten. Also das ist dann sozusagen bespitzeln andersrum ist.
Schon eine andere Dimension. Sozusagen die Privatstasi gegen die Stasi sozusagen.
Irgendwie sowas, genau. Mhm. Und eine andere Meldung, die wir auch uns noch nicht und der wir uns noch nicht genau angenommen haben, ist der Prozess gegen den ehemaligen Justizminister Schelter aus Brandenburg. Da wollen wir abwarten, ob es ein Urteil gibt. Der hat jetzt heute gestanden. Da geht es um Untreue und um Steuerhinterziehung und Betrug, aber da das eben Landesebene ist, würde uns da das Urteil reichen.
Ja. Was war da nochmal die Geschichte? Ging es ja nicht auch um gestohlenes Fahrzeug oder Unterlagen oder bringt da was durcheinander?
Vielleicht bringt es eher durcheinander, oder? Was meinst du, Wolfgang?
Also ich wenn du da hast, dann ich glaube, du hast die besten Quellen. Also ich habe auch noch meinen Hinterkopf. Das ist vielleicht nicht gerade so die zuverlässige Quelle.
Also vielleicht stimmt das auch trotzdem, aber was hier drin steht, ist, dass er zu viel Ruhestands- und Übergangsgehalt bekommen haben soll und gestürzt war 2002 über eine Immobilienaffäre.
Mhm. Oh, da habe ich es ganz bestimmt verwechselt.
Ja, aber vielleicht spielt ja ein Auto ja auch noch eine Rolle. Und aus den Wissensnachrichten habe ich heute...
Morgen kommt gleich die Gegendarstellung mit Unterlassungserklärung, Thomas, so bewährt mit 500.000 Euro. Also wir wissen nichts davon und wir verlassen uns voll auf die Quellen, die, ja...
Das ist vernünftig. Immer schön nah an den Quellen bleiben. Mhm. Hier noch ein Klassiker unserer No-News. Und zwar geht es da um Ernährungsstudien. Da haben wir immer mal wieder was dabei, wo wir sagen, na, das wird mal so ausgelegt. Und so ist es auch mit diesem Zusammenhang. Da geht es jetzt wieder um...
Kaffee, Wein, Tee?
Nein, Salz und Herzinfarkt. Das ist ja auch ganz beliebtes Thema. Und hier geht es eben dazu, viel Salz unterstützt Risiko für Herzinfarkt. Wird im Allgemeinen ja auch so angenommen und immer gesagt. Und diese Studie zeigt das jetzt auch nochmal. Aber wir wollen uns möglichst von solchen Sachen immer mal wieder fernhalten, weil das so ermüdend ist irgendwie, wie das sich immer wieder widerlegt und nicht. Und außerdem ist das in diesem Fall auch schwer festzustellen, inwiefern das dann am Salz liegt, weil ja die ganze Ernährung da genau beurteilt werden muss eigentlich.
Kategorie Hund beißt Mann.
So ähnlich, genau. Und eine andere Meldung, die ich hier noch habe, das ist auch relativ witzig, finde ich eigentlich, da geht es um den auch Gesundheit und Ernährung und zwar um das Essen von Kartoffeln. Da steht also, dass Kartoffeln nicht die Fettleibigkeit unterstützen. Hatte ich jetzt sowieso nicht unbedingt gedacht, aber hier ist es ein Fall von höchstwahrscheinlich interessengeleiteter Studie.
Ja.
Und zwar steht hier noch drunter, man soll die Internetseite Potato Goodness besuchen.
Ja.
Und das Ganze ist bezahlt vom United States Potato Board.
Ja, weil ich meine, Stärke in Kartoffeln ist einfach Zucker. Es ist ein langkettiger Zucker und ich meine, Kohlenhydrate regen einfach die Insulinproduktion an.
Ja, ich meine, es kommt immer drauf an, wie viel und in welchem Zusammenhang, oder? Ich meine, Kartoffeln sind jetzt nicht grundsätzlich schlecht, würde ich mal sagen. Aber da war es jetzt einfach auch mal die Quelle, die uns gesagt hat, Vorsicht, Potato Goodness.
Potato Goodness.
Da sind hunderte von Rezepten drauf.
Hast du geguckt?
Ja, aber sonst.
Hunderte von Rezepten,
Kartoffelgratin, Aufläufe, Pommes frites, ich weiß es nicht.
Pommes frites unterstützen nicht die Fettleibigkeit.
Genau, an den Kartoffeln liegt es nicht.
Nein. Das ist schon mal klar.
Das stimmt denn sogar.
Kartoffelchips. Ja.
Ja, und das letzte Thema, was ich hier noch habe, steht in der Überschrift eine Frage, was es ja auch öfter mal gibt, was das Interesse so anregen soll. Ne? Da wird hier gefragt, ob es Fortschritte gibt im Bereich der Tollwutbekämpfung. Will man ja gerne wissen, aber hier war es eben so, Frage drüber und im Text dann auch keine Antwort und ja, dann konnten wir da auch nichts weiter mit anfangen. Also es ist dann so eine Zusammenfassung über 4 Seiten über das Thema Tollwut, aber sie kommen da auch zu keinem Schluss, ob wir da irgendwie weitergekommen sind in der Tollwutbekämpfung und ja, dann haben wir auch keine Nachricht.
Da musste auch jemand mal Seiten füllen.
Ja, hat er ja geschafft.
Anneke, vielen Dank.
Bitteschön.
Und wir hören ein bisschen Musik. Von Fiver MC und dem Phantomorchester den Titel Zeitlupen. Zeitlupen von Fiver MC und dem Phantomorchester. Du bist erst fertig, wenn du fertig bist. Das wäre etwas, wovon Bummelstudenten oder auch normale Studenten vielleicht träumen würden, dass sie sich so viel Zeit nehmen dürfen, wie sie wollen. Ist heute so nicht mehr der Fall. Wir haben noch das Aerobic zu liefern, allen Rätselfreunden von D-Radio Wissen, die heute sich beteiligt haben. Das waren heute auch wieder ein paar Mal.
Das war schon ein netter Stapel, ja.
Dann, was musste heute gelöst werden?
Heute geht es um eine Toncollage Rhythmusgefühl und wir hören gleich eine Nachrichtenmeldung, die ein wenig ungewöhnlich klingt. Und wir wollen herausfinden, irgendwo in dieser Toncollage ist ein Hinweis versteckt auf einen Begriff aus der medialen Welt. Und mehr verrate ich erstmal nicht.
Heute ist der Welttag des geistigen Eigentums. Am 26. April wird jedes Jahr der Wert und die Wichtigkeit von Kreativität und des geistigen Eigentums hervorgehoben. Dies wurde durch die UNESCO angeregt und erstmals im Jahr 2000 ausgerufen. Für Kontroversen sorgte 2008 ein von der Musikindustrie initiierter und auch von einigen Künstlern unterschriebener offener Brief, der den besseren Schutz geistigen Eigentums, insbesondere im Internet, fordert.
Stimmt es eigentlich, ist heute wirklich der Welttag des geistigen Eigentums?
Kann ich dir nicht sagen.
Also, weil das wird ja hier behauptet. 26. April, doch, steht hier so. Dann gehen wir mal davon aus, dass Daniela Meyer, die das immer so wunderbar für uns erstellt, da auch richtig recherchiert hat.
Ja,
gar nicht so einfach, da drauf zu kommen, weil das etwas ist, was ja so in Nachrichten eher ungewöhnlich ist, was wir suchen.
Ja, tatsächlich ging es auch nicht um das gesprochene Wort und den Inhalt, den wir da gerade vorgestellt haben, sondern halt um die Form. Zwei Menschen haben gleichzeitig die Nachrichten gesprochen und die Lösung des Rätsels ist Synchronsprecher.
Und da hauen wir jetzt nochmal auf den Gong.
Ja. Und ich habe einen Gewinner gezogen, das ist Pius Räder aus Freiburg im Breisgau. Herzlichen Glückwunsch.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Er gewinnt ein D-Radio-Wissen-T-Shirt. Morgen ja wieder D-Radio-Wissen-Aerobic-Sauschwer. Oder? Gibt es noch? Gibt es schon noch?
Doch, da gibt es. Dann gibt es einen DAB-Plus-Stick zu gewinnen.
Genau, einen wunderbaren DAB-Plus-Stick, mit dem man uns dann auch am Laptop, am mobilen Gerät über DAB-Plus hören kann, ohne dafür Internetgebühren zahlen zu müssen. Eine tolle Sache. Ja, was bleibt uns noch zu erzählen? Wir haben jetzt um kurz vor halb wie immer die Sternzeit, danach das Kompakt, die besten Beiträge von heute. Heute war ja das Tagesthema. Was hat man heute eigentlich?
Das Tagesthema war heute
10 Jahre Erfurt. Ganz interessante Geschichten. Was haben die Schulen aus dem Attentat von vor 10 Jahren gelernt? Wie schützen sie sich heute, dass solche Dinge, solche Vorfälle nicht mehr passieren können? Auch dazu gibt es mit Sicherheit einen Beitrag in Kompakt. Und danach der Hörsaal. Ich hoffe, das stimmt, was da drin steht. Von Kopernikus zu Einstein. Max von Laue hat im Jahr 1956, also ein historischer Hörsaal, wahrscheinlich wieder aus der Reihe der Rias Funk-Universität, einen Vortrag gehalten über Raum und Zeit und die Grunddimensionen unserer Existenz. Lassen sich Raum und Zeit von der Physik vermessen? Ein historischer Vortrag von Max von Laue. Und morgen geht's um Feindschaft, habe ich gehört, im Tagesthema. Wissen wir dazu was?
Ja, es geht um die wenn Feindschaft zum Lebenselixier wird. Also wir sprechen da unter anderem über Tiere, die sich teilweise aus Prinzip bekämpfen, weil es um Nahrung geht, Revierkämpfe, Herrschaft über das Rudel. Es geht um berühmte Musikfeindschaften, also ganz weg von den Tieren.
Musikfeindschaften. Ja,
Tupac Shakur gegen Notorious B.I.G.
Stimmt, da hatten wir einen großartigen Beitrag von Hannah Ender wahrscheinlich, wenn wir den nochmal spielen. Oder was auch immer.
Ja. Oasis gegen Blur natürlich.
Okay.
Um 12 Uhr gibt es dann ein Thema Feindschaft als Glücksbringer. Da geht es um die Bandidos und die Hells Angels, die sich ja gegenseitig die beiden Rockerbanden Spinnefeind sind. Und
wieso ist das ein Glücksbringer?
Wer sich ein Feindbild konstruiert, schärft die eigene Identität. Das sagt Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe. Und die Feindschaft ist einfach nötig, damit die Gruppe als eigenes weiter bestehen kann.
Großartig. Ja, morgen Abend in der Redaktionskonferenz sind Thielko Gries und Aglaya Dane, die erzählen von ihrer Reise, die sie am Samstag antreten mit einem Elektromobil, wo sie einmal durch die Republik fahren und erkunden wollen, wie weit wir denn schon sind mit der Energiewende oder wie weit entfernt eben noch von der Mobilität mit Elektroautos, Solarkraftanlagen, Windstrom und so weiter. Da sind Sie morgen aus Berlin zugeschaltet und werden erzählen, was Sie da vorhaben. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Thomas, gibt's aus Facebook, Twitter, E-Mail irgendwelche Dinge noch, die wir nachzutragen müssen? Die Leute haben heute zugehört und nicht diskutiert, oder?
Das stimmt so, ja.
Gut, dann lassen wir das auch so stehen. Ja, noch ein letzter Song von Chili Gonzales, You Can Dance. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Wolfgang Schiller. Thomas Ruscher war in der Redaktion. Anneke Schäfer von den Nachrichten. Britta Mersch und Armin Himmelrath aus Bukarest zugeschaltet und in der Technik Norman Wollmacher. Vielen Dank. You can dance, Chili Gonzales.